Deutschlandfunk, Kultur heute.
Der Klimawandel, der ist schwer fassbar, selbst wenn es Dürren gibt oder Unwetter und Überflutungen. Dass diese sinnlich erfahrbaren Phänomene mindestens zum Teil zu einer größeren Entwicklung gehören, das kann man sich denken, aber sich kaum vorstellen. Auf dem Kölner Kongress hier im Deutschlandfunk wird seit gestern Abend nachgedacht über das Erzählen als Form des Vermittelns. Denn statt zu sagen, was ist, bietet eben das Erzählen auch die Möglichkeit zu sagen, was sein könnte. Gleich unser erstes Thema. Außerdem das literarische Kabinett Ost-West-Frau in der Berliner Volksbühne. Da geht es um die weibliche Sozialisation in beiden deutschen Staaten und welche Folgen sie bis heute hat. Das Jüdische Museum in Frankfurt zeigt Architekturen des Überlebens und in Frankreich erschüttern immer weitere Fälle von Missbrauch, die bekannt werden, die Kinobranche. Am Mikrofon ist Jörg Biesler. Guten Tag. Erzählen gegen die Krise. So heißt der Kölner Kongress in diesem Jahr. Seit gestern läuft er hier im Kölner Funkhaus des Deutschlandfunks. Und es nehmen viele unterschiedliche Gewerke teil, könnte man sagen. Naturwissenschaftlerinnen, Journalisten, Soziologen und Schriftstellerinnen. Und oft sind die beteiligten Personen sogar beides. Also Forschende und Erzählende. Thorsten Janczek ist Redakteur in der Deutschlandfunk-Redaktion Essay und Diskurs und einer der Kuratoren des Kongresses. Ihn habe ich gefragt, worum es geht beim Kongress. Um andere Möglichkeiten des Transfers von Wissen?
Es geht auch um die Möglichkeit des Transfers von Wissen, aber nicht nur. Es geht tatsächlich um das Erzählen selbst, weil wir haben natürlich auf der einen Seite eine Vorstellung von Erzählen, das zweckfrei ist, das für sich selbst steht, in der Literatur ganz besonders, das den ästhetischen Eigenwert hat. Aber selbst die Schriftstellerin Jasmin Schreiber hat bei ihrer Keynote gestern Abend gesagt, ja, aber das Erzählen auch in der Literatur ist ja oft, zum Beispiel in Märchen, zweckorientiert. Das will eine Verhaltensorientierung stiften, eine Verhaltensänderung einleiten. Und dass die dringend nötig ist, ist ja völlig klar. Irgendwie hat man den Eindruck, dass alles schon gesagt ist über den Klimawandel. Alles ist untersucht, kartografiert. Man sieht die Kurven, wie die nach oben gehen. Und trotzdem kann man sich einer Diagnose anschließen, die der Wirtschaftssoziologe Jens Beckert, der gar nicht auf dem Kölner Kongress ist, aber in Köln unterrichtet und lehrt und ein ganz tolles Buch geschrieben hat, nämlich Verkaufte Zukunft. Gerade rausgekommen schreibt er zum Beispiel, der Klimawandel ist heute nicht mehr vornehmlich eine Herausforderung für naturwissenschaftliche Forschung. Er ist vielmehr eine Herausforderung für uns selbst. Es gibt hinreichendes Wissen zur Begründung und Durchführung weitreichender politischer Entscheidungen, veränderten Wirtschaftens und einschneidender Verhaltensänderungen. Doch diesem Wissen folgen keine Taten, beziehungsweise sie folgen viel zu langsam und sind flagrant ungenügend. Und da ist die Rolle des Erzählens relevant.
Also wenn wir alleine mit dem Verstand nicht weiterkommen, dann braucht man sozusagen eine emotionale Begleitung. Dann muss man es vielleicht fühlbar machen, in welcher Situation man ist, um die Dringlichkeit deutlich zu machen?
Ja, man muss aber auch eine ganz andere Leistung herstellen, nämlich die Leistung, dass man ja, wie die Eva Horn, eine Kulturwissenschaftlerin, mal gesagt hat, die Klimakrise ist eine Katastrophe ohne Ereignis. Es gibt keinen einzigen Ausbruch, sondern es gibt diese vielen kleinen Phänomene, die aber vor uns liegen, wie Puzzlestücke, ohne ein Puzzlebild zu ergeben. Und das Erzählen hat die Kraft, diese Puzzlesteine zusammenzufügen zu einer starken, auch verhaltensändernden, hoffentlich, Erzählung, wobei die Literatur mit ihren emotionalen Möglichkeiten beteiligt ist, aber auch die Wissenschaft mit ihrem aufklärerischen Impetus.
Ja, es sind mehrere Formate sozusagen, die diskutiert werden in ihren Möglichkeiten. Ich habe gesehen, es geht um Podcast, es geht um Buch, um Hörspiel, aber auch um Performance zum Beispiel.
Ja, Performance war gestern ganz großartig. Es gibt ein Feature, das wir gemacht haben, die Kuh im Parlament der Dinge von Barbara Eisenmann, gestern szenisch aufgeführt. Tatsächlich wird dann etwas sinnlich, was man wissen kann, nämlich der französische Soziologe Bruno Latour hat ein Buch geschrieben, Parlament der Dinge, und da hat er gesagt, die Natur hat keine Stimme in unseren Diskursen und wir müssen ihr die Stimme geben.
Das ist
und
die Kuh.
Wird jetzt, und jetzt wird, wir sind die Kühe, kommen selbst zur Sprache in einem chorischen Setting, das Hörspiel, beziehungsweise, weiß gar nicht, ist es eigentlich ein Feature, es ist eigentlich eher ein Feature als ein Hörspiel, aber es hat so starke Hörspielelemente wie ein Chor, wo die Kühe dann selber zu Wort kommen. Das kann man bei uns übrigens hören.
Das heißt, die Kuh wird hier auch von einer Belastung für die Umwelt, als diese ja immer gehandelt wird, durch den CO2-Ausstoß, durch den Methanausstoß der Kuh, wird zu einer Anwältin der Natur?
Ja, selbstverständlich, denn ein Teil dieses Features erzählt uns davon, dass die Kühe, die ja eigentlich Grünzeug fressen, mehr oder weniger durch das Kraftfutter und durch die industrielle Nahrungsmittelproduktion und Milchproduktion dahin gebracht werden, dass sie eben keine natürlichen Grundlagen mehr haben, die sie fressen und deshalb so viel Methan ausstoßen.
So, das eine ist jetzt sozusagen noch im Bereich der Analyse, also was auch die Naturwissenschaften auch machen, was man erfassen kann, die Schwierigkeit der Lage schildern sozusagen, was die Kuh dann auch macht. Aber das Erzählen hat ja eigentlich auch die Möglichkeit, dass man von unterschiedlichen Zukünften erzählen kann. Die müssen nicht unbedingt dystopisch sein. Ich zum Beispiel habe immer noch die Hoffnung, dass sich das Blatt doch wenden wird und wir durch die Krise vielleicht in eine viel bessere Zukunft kommen, wo wir viel schöner leben mit nämlich erneuerbaren Energien, wo wir uns gar keine Sorgen mehr machen, wie viel Energie wir verbrauchen, weil sie einfach da ist und sich erneuert eben. Diese Möglichkeit, diese Chance gibt es und die lässt sich übers Erzählen vielleicht auch besser vermitteln?
Ja. Und zwar hat auch, das war gestern schon zur Sprache gekommen, Klaus Leggewie hat gesagt, wir brauchen diese positiven Erzählungen, auch diese kleinen Erzählungen, wo etwas gelingt, ja, wo mal ein Solarpark wirklich funktioniert, wo eine Gemeinde vielleicht auch sich ihren eigenen Strom macht oder eine Familie sich ihren eigenen Strom dadurch macht, dass eine Solaranlage wirklich funktioniert. Bei den Offshore-Windparks ist es eine andere Geschichte. Aber interessant ist, dass wir immer wieder sozusagen auch an die Grenzen kommen, weil wir eine Technologie zwar immer vor Augen haben, die die Probleme löst, aber die natürlich nicht so schnell umsetzen können. Das heißt, also hier gibt es tatsächlich manchmal auch einfach finanzielle Probleme. Das gute neue Leben ist verdammt teuer. Also zum Beispiel die Verpressung von CO2 im Erdboden ist eine zu teure Technologie im Augenblick.
Der Kölner Kongress findet sozusagen im Rahmen statt, könnte man vielleicht sagen, der Deutschlandfunk Denkfabrik in diesem Jahr, die den Titel hat, es könnte so schön sein, wie gestalten wir die Zukunft? Und eine Frage, die sich der Kölner Kongress auch gestern und heute stellt, ist, wie kommt man eigentlich durchs Erzählen ins Handeln? Wie
ja,
denn?
Diese Frage ist noch nicht gelöst, aber zumindest wissen wir, wir umstellen dieses Problem. Also wir umstellen es dadurch, dass wir zum Beispiel sagen, also man kann zum Beispiel keine große neue Erzählung erfinden, hat jetzt gerade Birgit Schneider heute Nachmittag gesagt. Und zwar deshalb nicht, weil unser Leben geprägt ist von vielen alten Erzählungen. Also der Klimawandel ist automatisch in unseren Hintergrundüberzeugungen, die gar nicht so aktuell nach vorne treten.
Also eine neue Erzählung
ist verbunden mit dem Weltuntergang, dem klassischen Apokalypse-Motiv. Und wir können aus dieser Erzählung gar nicht rauskommen durch eine neue Erzählung, wie Sie sie ja gerade angestimmt haben. Also blühende Landschaften, Freizeit. Und so einfach wird es nicht sein. Aber vom Erzählen ins Handeln kann man dann kommen, wenn man auch vielleicht lokale Erzählungen stiftet. Und das machen wir hier zum Beispiel. Heute Nachmittag haben wir geguckt in die Lausitz, wo Kohle als Stoffgeschichte präsent ist. Und dann kann man lokale Probleme adressieren und konkrete Lösungen anvisieren. Und diese Geschichten muss man erzählen.
Also das Erzählen funktioniert eher im Kleinen.
Im Kleinen, weil die großen Erzählungen ja schon da sind und von denen sollten wir die Meta-Erzählungen, wie Lyotard mal gesagt hat, die sollten wir nicht so einfach wegwerfen, solange sie noch nicht verbraucht sind.
Thorsten Janschek über den Kölner Kongress Erzählen gegen die Krise. Von dort zum Erzählen von der Krise. Das kann eine künstlerische Perspektive möglicherweise besser als zum Beispiel behördliche Ermittlungen. Das Kollektiv Forensic Architecture hat den Kunstbegriff auf Recherchen zum Verbrechen ausgedehnt. Unter anderem zu den Verbrechen des NSU. Mit 3D-Modellen, Audioanalysen und Reenactment rekonstruierte das Kollektiv den Mord an Halit Yozgat. Das Jüdische Museum in Frankfurt zeigt nun Recherchen der polnischen Künstlerin, Historikerin und Architektin Natalia Romik. Architekturen des Überlebens heißt ihr Forschungsprojekt zu Fluchträumen, in denen Menschen versuchten, den Holocaust zu überleben. Anja Reinhardt hat sich angesehen, wie aus Forschung Kunst wird.
Abraham Karmi blickt lachend in die Kamera. Ein kleiner, alter Mann mit einem fröhlichen, runden Gesicht, schwarzer Strickweste und Kippa. Heute lebt er in Tel Aviv. Geboren wurde er in der Nähe von Krakau. Auch auf dem Foto abgebildet ist Natalia Romik, die polnische Künstlerin und Historikerin, die sich auf seine Spur begeben hat. Denn Karmi gehört zu den Überlebenden des Holocausts in Polen und in der Ukraine.
50.000 Menschen haben in Verstecken überlebt, aber es ist doch etwas, womit man sich wenig beschäftigt.
Katja Janicek hat die Ausstellung für das Jüdische Museum in Frankfurt kuratiert.
Diese Architektur, die in Polen und der Ukraine geschaffen worden ist, unter ganz anderen Voraussetzungen. Es musste nämlich, als Südostpolen von den Deutschen besetzt worden ist, sehr schnell gehen. Man musste diese Verstecke ad hoc und sofort errichten. Das ist etwas, was eben nicht so oft in der Geschichtserzählung vorkommt.
Diese Architekturen des Überlebens werden im Jüdischen Museum nicht einfach rekonstruiert, auch wenn Natalia Romig und ihr Team aus verschiedenen Experten sich mit 3D-Modellen den Verstecken nähern. Abraham Karmi, damals noch ein Kind, hat wie einige andere Jüdinnen und Juden Zuflucht in einem Grab auf dem jüdischen Friedhof in Warschau gefunden. Ein Versteck unter Toten.
Das sind ja eigentlich Unorte. Also es sind Baumhöhlen, es sind Schränke, es ist Kanalisation. Das sind Orte, an denen sich Menschen normalerweise weder aufhalten sollen noch wollen.
1942 wurde das Grabversteck von den deutschen Besatzern entdeckt. Nur zwei Menschen überlebten. Einer davon war Abraham Karmi. In einer Vitrine sind Fundstücke aus dem Grab zu sehen, Fotos der Begehung und dokumentarisches Material. Aber das ist schon der zweite Teil der Ausstellung. Im ersten zeigt Natalia Romig Skulpturen, Fragmente der Architekturen des Überlebens. Die Künstlerin hat eine Backsteinwand im Grab auf dem jüdischen Friedhof in Warschau mit Silikon abgegossen und von einer Seite mit Blattsilber verkleidet, die andere Seite zeigt eine erdig-holzige Struktur. Insgesamt 9 dieser Skulpturen mit einer hell leuchtenden und einer schattig-braunen Seite stehen im Jüdischen Museum in einem halbdunklen Raum. Ein Mühlstein, eine Felswand, die Tür eines Kleiderschranks oder ein seltsam gezacktes Gebilde. Es zeigt die Umrisse eines Eingangs zu einem Versteck in einem Privathaus, das nicht unterkellert war. Der Unterschlupf musste heimlich ausgehoben werden. Kuratorin Katja Janicek.
Man muss sich eben vorstellen, dass man, um diese Architektur zu erbauen, keinen Lärm zum Beispiel machen durfte, weil man nicht nur fürchten musste, von den deutschen Besatzern gefunden und entdeckt zu werden, sondern auch von missgünstigen polnischen Nachbarn beispielsweise. Und daher musste man leise sein, wenn man diese Architekturen erbaut hat, was schwierig war. Also das heißt, man musste mit dem Löffel graben oder mit bloßen Händen. Also man musste erfinderisch sein.
Von den Menschen, die sich versteckt haben, gibt es heute oft nur wenige Spuren. Die Biografien bleiben mit der Erkundung der Orte wie diese selbst im Dunkeln. Aber gerade diese Lücken und Ungewissheiten, die Gespenstergeschichten, das Flüchtige hinterlassen einen starken Eindruck. Natalia Romigs künstlerische Leistung ist, das Banale und Unauffällige der Architekturen des Überlebens fragmentarisch sichtbar zu machen. Und damit auch sowohl den Mut als auch die Verzweiflung der Verfolgten und Helfer.
Es geht ihr darum, diese Geschichten sichtbar zu machen und eben auch die Erbauer zu würdigen. Diese Ausstellung ist ja auch ein Denkmal, eine Hommage an die Erbauer. Abgeschlossen ist das Projekt noch lange nicht. Es sind ja auch noch einige unerforschte Dinge, die man auch in der Ausstellung entdecken kann. Und da ist das Team von Natalia Romig dran, ja.
Man kann das auch als künstlerische Überschreibung der totalitären Architektur der Nationalsozialisten lesen. Einer Bauweise, die Herrschaft signalisierte und deren Funktion auch der Vernichtung der europäischen Juden diente. Natalia Romig hat eine Architektur nicht nur des Überlebens, sondern auch des Miteinanders aus der Vergangenheit in die Gegenwart überführt. Die Erinnerung daran wird so schnell nicht verschwinden.
Architekturen des Überlebens im Jüdischen Museum in Frankfurt. Frau sein, das hieß im Osten Deutschlands etwas anderes als im Westen. Und dieser Unterschied ist auch mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch spürbar. An der Berliner Volksbühne beschäftigt sich das Festival Ost-West-Frau seit gestern Abend mit diesem Thema, nämlich mit den Frauenbildern in Vergangenheit und Gegenwart, und stellt schon im Titel den Zusammenhang her zwischen der jeweiligen Sozialisation im Osten oder Westen Deutschlands. Die Klischees sind allgemein bekannt. Ostfrauen waren berufstätig und selbstständig, es gab ja auch Kita-Plätze. Westfrauen waren Hausfrauen und Mütter und wirtschaftlich abhängig vom jeweiligen, den Tag bei der Arbeit verbringenden Gatten. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Eine der Teilnehmerinnen ist die Autorin und Kolumnistin Sabine Rennefanz. Ich habe sie gefragt, ob denn Frausein heute tatsächlich immer noch zu unterscheiden ist nach Ost und West.
Ja, absolut. Gestern zum Beispiel hat Katja Kuhlmann, die Autorin, erzählt. Und natürlich hat sie einen ganz anderen Blick so auf die Gesellschaft. Und man merkt so, sie wusste so ganz wenig, wie so die Lage der Frau in Ostdeutschland war. Und diese Selbstverständlichkeit zum Beispiel, dass man es eben versucht, Kinder zu haben und auch berufstätig zu sein. Das merke ich schon auch. Da ist eine größere Skepsis, ob das dann klappt. Also bei vielen ist das dann im Westen auch sind die Ersten, die das machen in ihrer Familie. Die sind oft mit Hausfrauen als Müttern aufgewachsen. Es gibt eine größere Angst auch oder Skepsis gegenüber Fremdbetreuung, ist ja dann auch das Stichwort. Also kollektive Bildungseinrichtungen, während das für mich schon auch klar gewesen ist, dass ich irgendwie spätestens nach einem Jahr zu Hause dann meine Kinder in die Kita gebe. Und viele andere Dinge, wo man irgendwie vielleicht eine größere Selbstverständlichkeit auch hat, dass man unabhängig ist. Also das merke ich schon auch bei so Ostfrauen gerade meines Alters. Also für uns alle ist ganz wichtig, dass wir finanziell nicht abhängig sind von einem Partner. Und das war für uns eigentlich dann auch schon ganz früh klar. Jetzt gibt es das natürlich im Westen auch, ja, das kann man nicht immer alles so abgrenzen, klar, aber wir reden ja ein bisschen über Tendenzen. Mhm. Und da würde ich schon sagen, so diese finanzielle Unabhängigkeit, das ist auch auf jeden Fall ein wichtiger Punkt.
Aber wenn ich Ihnen zuhöre, dann klingt das doch, als ob da uns eine Menge verloren gegangen ist, auch durch die Wiedervereinigung. Sie selbst haben ja auch Bücher zum Thema geschrieben. Mütter to go heißt das eine zur Vereinbarkeit von Beruf und Baby und das andere heißt Frauen und Kinder zuletzt. Das klingt ziemlich ernüchternd. Die Situation der Frau in der DDR war eine bessere?
Also in Vorbereitung auch auf die Begegnung mit meiner Gesprächspartnerin Daniela Dahn habe ich ältere Texte auch aus den 90ern gelesen. Also für die Frauen war in den 90ern, das war ein richtiger Rückschritt. Also viele Ostfrauen haben sich da wie in die Steinzeit quasi zurückkatapultiert gefühlt. Also weil eben die gesetzlichen Bedingungen und die Alltagsbedingungen, das war einfach sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn wir mal gucken, Sexualstrafrecht 218, Paragraph Schwangerschaftsabbruch, der war schon in den 70er Jahren in der DDR abgeschafft worden. Also Schwangerschaftsabbrüche waren legal. 92% der Frauen in der DDR waren berufstätig und hatten meistens auch Kinder. Und in den 40 Jahren haben sich Frauen in Ost und West einfach also sehr auseinanderentwickelt und das kam dann nach 1990 auch nicht so richtig zusammen und die Prägung, die laufen halt weiter, ne? Die sieht man auch in den Generationen, selbst von denen, wo die Frauen, also die heutigen Frauen, die DDR nur noch als Kinder erlebt haben oder vielleicht auch gar nicht mehr erlebt haben. Also wenn man sich zum Beispiel Gender Pay Gap anguckt, Berufstätigkeit, Verfügbarkeit von Krippen und Kita-Plätzen, also da sieht man immer noch die DDR-Karte und die alte Bundesrepublik. Also die Unterschiede sind da immer noch sehr, sehr groß.
Die Sozialisation in Ost oder West, die ist sozusagen noch längst nicht zu Ende, sondern die setzt sich fort auch in weiteren Generationen?
Ja, absolut. Also das setzt sich auf jeden Fall fort. Also das sieht man ja zum Beispiel daran, dass es also in der Bundesrepublik gab es ja nach 1949, nach der Gründung eher so eine Reaktivierung der alten traditionellen Werte. Also die Mutter gehörte zum Kind, Familie war etwas ganz Privates. Da hatte der Staat nicht einzugreifen. Und das zeigte sich ja auch in den Gesetzen, also Ehegattensplitting oder dieses quasi Arbeitsverbot bis 1977, wo die Frau ihren Ehemann berühmterweise fragen musste, ob sie arbeiten durfte. Das gab es in der DDR nicht. In der DDR gab es eine forcierte und von oben durchgedrückte Emanzipation aus ökonomischer Not quasi erfunden. In den 50er Jahren gab es flächendeckende Pläne für Krippenplatz und Kita-Ausbau, Ganztagsschulen, kostenloses Mittagessen. Das war irgendwie sehr viel mehr von oben organisiert und das prägte die Frauen über die Generationen und die haben das so, die Mütter an ihre Töchter weitergegeben. Und es ist eben noch heute so, dass Frauen zum Beispiel, junge Mütter, wenn sie ein Kind haben, dass sie im Osten das früher in die Kita geben im Schnitt. Und das liegt natürlich auch oft daran, dass es diese Infrastruktur, trotz Rechtsanspruch, Kita-Platz in Westdeutschland heute auch immer noch nicht so gibt, wie das von Frauen und auch Männern oft gewünscht wird. Also da gibt es einen größeren Mangel.
Oft fängt es ja an, besser zu werden, wenn man anfängt, drüber zu reden. Wir haben vorhin in der Sendung über den Kölner Kongress gesprochen, der sich damit beschäftigt, das Erzählen als Ergänzung des Berichtens, als Format ja auch ganz positive Ausgänge von Krisen und Problemstellungen vor Augen führen kann. Das spielt ja bei Ihnen auch eine Rolle. Welche positive Zukunft in Sachen Ost-West-Frau imaginiert die Veranstaltungsreihe?
Ich weiß gar nicht, ob es eine positive Zukunft imaginiert, sondern eher wirklich dieses Gefühl aufgreift, dass es da einen großen Gesprächsbedarf gibt und dass es ja eher, wir befinden uns ja gerade, was so dieses innerdeutsche Verhältnis angeht, eher auf so einem Weg der Entfremdung und es gibt viele Unzufriedenheiten, Missverständnisse, es gibt eine große Gereiztheit, also das merkte man gestern Abend auch schon, eine große Ungeduld gerade von ostdeutschen Frauen und ostdeutsch sozialisierten Frauen, sich immer wieder von Westdeutschen erzählen zu lassen, wie sie gelebt haben. Und diesen Diskurs zu pflegen, das ist, und irgendwie quasi im Heute, in der Gegenwart ins Gespräch miteinander zu kommen, das ist vielleicht fast sogar wichtiger, bevor man sich dann im zweiten Schritt dann überlegt, was lernen wir jetzt daraus und wie gehen wir quasi, also was wollen wir eigentlich für die Zukunft? Aber erstmal muss man sich, glaube ich, verständigen über die Fakten so und wo man steht.
Die Autorin und Kolumnistin Sabine Rennefanz über das Festival Ost-West-Frau in der Berliner Volksbühne. Es läuft noch bis morgen Abend und für einige Programmpunkte ist der Eintritt frei. In Frankreich gibt's in der Filmbranche immer neue MeToo-Vorwürfe. Gerade hat Judith Grodesch bei der César-Verleihung über schmerzvolle eigene Erfahrungen am Filmset berichtet. Gegen Gérard Depardieu gibt es noch einmal neue Vorwürfe. Und auch männliche Darsteller berichten inzwischen unter dem Hashtag MeTooGarçon über ihr Leiden. Filmpremieren werden zu Protestveranstaltungen oder gar verschoben und eine staatliche Untersuchungskommission gefordert. Christian Berndt über eine Filmbranche in der Krise.
Il était que cette fois, ça ne se passera pas comme ça, pas comme les autres fois. Merci.
Die Rede von Judith Grodesch bei der diesjährigen César-Verleihung wird mit Standing Ovations gefeiert. Die Schauspielerin hatte im Februar öffentlich gemacht, dass ihr von Regisseur Benoît Jacquot als Jugendliche sexuelle Gewalt angetan worden war. Seit ihrem 14. Lebensjahr hatte sie mit ihm eine 6-jährige Beziehung geführt. Jacquot soll sie außer dem Regisseur Jacques Doyon zugeführt haben. In Frankreich ist jetzt die Rede davon, dass das französische Kino wackelt.
Ich weiß noch nicht, ob eine Revolution stattfinden wird im französischen Kino, aber ich sehe, dass die Worte von Judith Grodesch auf jeden Fall eine riesige Resonanz bekommen in Frankreich und dass nach diesen Worten, nach dieser Klage auch andere Schauspielerinnen Vorwürfe gegen diesen beiden Regisseur erhoben haben.
Zwar ist die MeToo-Debatte schon 2017 aus den USA nach Frankreich geschwappt, erzählt die französische Journalistin und Autorin Cécile Callat in einem Berliner Café. Und MeToo hat, meint Callat, heftige Debatten und einen regelrechten Kulturkampf ausgelöst. Stars wie Catherine Deneuve kritisierten, dass mit MeToo amerikanischer Puritanismus nach Frankreich importiert würde. Heute, meint Callat, sei die Debatte weiter. Auch Deneuve hat inzwischen Bedauern über die Wirkung ihrer damaligen Worte ausgedrückt. Aber Grodeschs Rede habe tatsächlich etwas verändert.
Bis jetzt wurde der französische Kino relativ verschont. Aber diesmal geht es ja um den Autorenkino, die sehr viel Macht hatten.
2011 äußerte sich Regisseur Benoît Jacquot in einem Dokumentarfilm ganz offen über seine frühere Beziehung als 40-Jähriger zur 14-jährigen Grodesch.
Le fait est que d'une certaine façon faire du cinéma est une sorte de couverture.
Jacquot erzählt lachend, dass der künstlerische Film eine Art Deckmantel sei, um unmoralischen Sex zu haben. 2011 hat dieses Interview keine Aufregung verursacht. Das wäre, meint Callat, heute nicht mehr denkbar. Neu sei auch, dass die Medien Selbstkritik üben.
Für mich ist es ein Novum, dass große Zeitungen, eben wie Le Monde, aber auch kulturelle Referenzen, zum Beispiel wie Les Cahiers du Cinéma, thematisieren, welche Rolle sie gespielt haben und inwiefern sie blind war. Und es ist so, dass man lange das Werk von dem Mensch getrennt hat. Und das galt als wirklich heilig, diese Trennung. Und diejenigen, die eben diese Werke zelebriert haben, sagen, jetzt muss diese Trennung weg.
Sogar der konservative Figaro, der sonst gerne gegen die MeToo-Bewegung polemisiert, hat zuletzt ein Dossier zu den Fällen sexueller Gewalt im Filmgeschäft herausgebracht. Jetzt werden Enthüllungen wie von Judith Godrèche ernst genommen.
Warum ist man jetzt bereit, diese Frau zu glauben? Ja, weil die Gesellschaft sich offensichtlich verändert hat. Und vielleicht ist sie sogar weiter als unser Staatspräsident, der Gérard Depardieu noch im Dezember im Schutz genommen hat.
Gérard Depardieu wird in vielen Fällen sexuelle Belästigung vorgeworfen. Macron hatte erklärt, er beteilige sich nicht an der, wie er sagte, Menschenjagd auf Frankreichs Ikone. Laut Umfragen waren nur 31% der Franzosen mit Macrons Einlassung einverstanden. Jetzt erfolgen wöchentlich neue Enthüllungen, auch von Männern. Motiviert durch Godrèches Rede wurde der Hashtag MeTooGarçon initiiert. Erstaunlich ist, dass noch vor wenigen Jahren die Enthüllung des französischen Jungstars Adèle Haenel, dass sie vom 12. bis zum 14. Lebensjahr von Regisseur Christophe Ruggia sexuell belästigt wurde, kaum Resonanz fand. Bei der César-Verleihung 2020 verließ sie demonstrativ den Saal, als Roman Polanski ausgezeichnet wurde. Ihm droht wegen Vergewaltigung einer 13-Jährigen seit den 70er Jahren eine Verurteilung in den USA. Dass Haenels Kritik ignoriert wurde, meint die französische Schriftstellerin und Filmkritikerin Hélène Frappart, habe Gründe. Haenel sei eine queere, radikale Aktivistin, das habe in Frankreich homophobe Reaktionen ausgelöst. Dass Judith Godrèche jetzt eine solche Wirkung erziele, liege auch an ihrem Auftreten.
Maybe also because she's very bourgeois.
Vielleicht weil Godrèche sehr bourgeois auftrete und Mutter ist, sei die Wirkung dieses Mal so stark. Auf jeden Fall sind sich Kala und Frappart einig, dass sich die Debatte in Frankreich tatsächlich weiterentwickelt hat. Aber der heftige Kulturkampf um MeToo werde weitergehen.
Frankreichs Filmbranche in der Krise. In den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker geht es zunächst um die Goldenen Himbeeren, deren Träger heute wie immer im Vorfeld der Oscars bekannt gegeben wurden.
Ja, und bevor es morgen um die Besten gehen soll, heute schon mal was zu den Geschmähten. Schlechtester Film, schlechteste Regie, schlechtestes Drehbuch. Also gleich drei Goldene Himbeeren gab es für den Horrorfilm Winnie the Pooh, Blood and Honey. Der Film hatte als blutige Persiflage auf den Kinderbuchbären schon im vergangenen Jahr für Empörung gesorgt und trotzdem fast 5 Millionen Dollar an den Kinokassen eingespielt. Nach dem Erfolg plant Regisseur Rhys Frake Waterfield jetzt noch Slasher-Remakes von Disney-Klassikern wie Bambi und Peter Pan. Und bei den Goldenen Himbeeren gab es außerdem Auszeichnungen für Megan Fox und John Voight als schlechteste Schauspieler. Zu den Besten der Branche zählt dagegen sie, Juliette Binoche. Sinnlich ist wohl das meistgenannte Adjektiv, das im Zusammenhang mit der französischen Schauspielerin fällt, die heute 60 Jahre alt wird. Seit 4 Jahrzehnten überzeugt sie nun schon mit meist verletzlichen und trotzdem selbstbewussten Frauenfiguren. So etwa in Filmen wie Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, Chocolat oder der Drei-Farben-Trilogie von Kieślowski, für den sie damals ein Angebot aus Hollywood ausschlug.
Wir haben uns sofort über philosophische Fragen unterhalten. Leben, Tod. Ich hatte einen Moment nachgedacht, ob ich blau machen sollte, weil Steven Spielberg mich für Jurassic Park haben wollte. Also musste ich eine Entscheidung treffen und das habe ich getan.
In rund 70 Spielfilmen hat Juliette Binoche mittlerweile mitgewirkt. 1997 bekommt sie für ihre Nebenrolle in Der englische Patient einen Oscar. Und aktuell ist sie wieder für die Academy Awards nominiert, für die Titelrolle in Geliebte Köchin. Und wir bleiben bei den eigenwilligen Frauen.
Uga potistede, pare, lasse, apo, stomaton, nei, melaine.
Ja, so klingt die aktuelle Gewinnerin des Münchner Musikpreises, die Schauspielerin, Sängerin und Cellistin Salome Kammer. Sie sei eine der vielseitigsten Stimmkünstlerinnen, lobt die Jury, und eine einzigartige Mehrfachbegabung. Ihr Repertoire umfasst das klassische Melodrama genauso wie Stimmexperimente, Broadway-Songs und Dada-Lyrik.
Natürlich ist die Stimme ein besonderes Instrument, weil sie ist so individuell, wie es überhaupt kein gebautes Instrument sein kann, weil sie absolut von dem Körper und dem dazugehörigen Menschen und seiner Physis und Psyche abhängt.
So Salome Kammer in Deutschlandfunk Kultur, die mit ihrer Stimme schon Beipackzettel intoniert hat, aber eben auch Uraufführungen von Isabel Mundry oder Wolfgang Riem inspiriert hat. Und jenseits der Konzertsäle ist sie auch aus dem Fernsehen bekannt. In der berühmten Filmchronik Die zweite Heimat ihres Ehemannes Edgar Reitz spielte sie die weibliche Hauptrolle der Cellistin und Sängerin Clarissa Lichtblau. Wut. So ist in der heutigen Süddeutschen Zeitung ein Interview mit der aus dem Iran kommenden Künstlerin Shirin Neshat betitelt. Das Gefühl sei Antrieb für ihre Kunst, speziell der Zorn gegen die iranische Führung, die ihr die Menschenrechte verwehre und es ihr unmöglich mache, aus den USA in ihre Heimat zurückzukehren. Gefragt nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel erklärte sie, als Person aus dem Nahen Osten sehe sie zunächst vor allem, wie unfrei die Menschen in Gaza seien, aber sie wolle die Welt nicht in zwei Lager teilen.
Die Kulturmeldung mit Nicole Strecker. Die Taurus-Debatte, die Wahlen in Portugal und die Versorgung der Menschen im Gazastreifen, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.